Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute gibt es ein bisschen Klatsch und Tratsch. Dann schauen wir uns nochmal an, wie das jetzt ist, warum ist New York so teuer und wie können die Leute hier überleben. Und dann haben wir am Ende eine Mindset-Session über Erfahrungen, die ich gemacht habe die letzten 2 Wochen und was ich da euch rausdestilliert habe als Lektion. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Ich hoffe, dir geht es gut. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich sitze hier an einem richtigen Herbsttag, Ende September. Das Wetter hat total umgeschwungen hier. Es war bis letzte Woche teilweise noch 29 Grad. Jetzt hat es nur noch 24 Grad, was natürlich jetzt nicht so ein großer Unterschied ist. Aber es ist ein bisschen bewölkt, es ist ein bisschen regnerisch und so langsam kommt hier Herbststimmung auf. Was aber natürlich überhaupt nicht schlimm ist, weil der Herbst ist hier so schön. Ist auch wirklich eine gute Jahreszeit, finde ich, zu kommen, weil die Amerikaner ja wirklich total schön dekorieren, vor allem was so Pumpkins angeht, also Kürbisse und so. Na, das ist jetzt, kommt jetzt so alles langsam und wie ihr wisst, kommt ja dann Halloween Ende Oktober. Also ich muss sagen, das ist schon auch, also Oktober, so Ende Oktober finde ich, ist schon eine gute Reisezeit, weil dieser Halloween-Flair ist schon richtig, richtig gut. Jo, dann würde ich sagen, ich starte mal mit 2 U-Bahn-Stories, die mir letzte Woche untergekommen sind. Also die erste war, ich saß in der U-Bahn, bin nach Manhattan gefahren und dann war da ein Obdachloser, würde ich sagen, mittleren Alters, vielleicht so Mitte, Ende 50. Und er hatte eine sehr gute Strategie, muss ich sagen. Er meinte, ja, hallo, hier sind 50 Leute ungefähr in diesem Waggon. Und wenn jeder von euch mir 25 Cent gibt, also das ist eine Münze, das sind, heißt ein Quarter, sind also 25 Cent. Wenn jeder von euch mir 25 Cent gibt, habe ich heute Nacht ein Bett zum Schlafen und auch was zu essen. Dachte ich mir, das ist jetzt aber eine wirklich gute Verkaufsstrategie, muss ich sagen. Weil ich meine, 25 Cent kann jetzt jeder verdrücken, ne? Ich glaube, eines der größten Probleme für die ganzen Obdachlosen und auch die ganzen Immigranten, vor allem mexikanische Familien, die durch die U-Bahn momentan laufen und Candy verkaufen, man hat heutzutage halt nicht mehr so viel Cash an sich. Das ist wirklich krass. Also manchmal möchte ich auch was geben, aber ich habe halt kein Papiergeld oder keine Münzen. Also das ist irgendwie schon ein bisschen blöd. Naja, auf jeden Fall war das seine Strategie und die hat auch wirklich ganz gut geholfen, weil ein paar Leute haben dann doch ein paar Dollar rausgezogen und ich musste dann auch, ich habe einen Dollar rausgezogen und habe ihn ihm gegeben. Und erstmal, warum mache ich das, wenn ich es kann? Ich glaube, da geht es um Großzügigkeit, weil ich glaube daran, dass wenn ich einfach was weitergebe, kommt es auch wieder zu mir zurück. Ne? Also es ist so ein Geben und Nehmen und ich gebe nicht immer was, weil bei manchen habe ich das Gefühl, das ist echt irgendwie nur so Schmarrn. Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist ernst und ehrlich, dann gebe ich auch einen Dollar. Naja, also ich habe ihm dann einen Dollar gegeben und er hat sich ganz freundlich bei mir bedankt, hat mir noch ein Kompliment für mein schönes Kleid gegeben, hat gesagt, oh ma'am, you have such a beautiful dress. Und ich so, thank you very much. Und dann meint er dann auf Englisch, don't be embarrassed when you only have a $100 bill. I will take that too. Also, du brauchst dich nicht, du brauchst nicht peinlich berührt zu sein, wenn du auch nur einen $100 Schein hast, den nehme ich auch gerne. Und ich musste dann so lachen, weil ich fand es dann so lustig. Und dann hat er mich angeguckt, hat auch gelacht, hat die Schultern hochgezogen und wir haben beide gelacht. Ich fand das irgendwie so einen netten Moment, weil ich gedacht habe, ja, so geht's halt einfach. Und ich weiß auch nicht, ich fand irgendwie so seinen New York City Spirit irgendwie voll cool. Also das war irgendwie so eine nette Begegnung. Und dann hatte ich ein paar Tage später noch eine Begegnung. Da war eine Mutter mit drei kleinen Kindern in der U-Bahn. Ich dachte mir so, wow. Also zwei waren in so einem Wägelchen gehockt, also vielleicht so zwischen 1 und 3 Jahre alt. Und ein Baby hatte sie vorne im Tragetuch. Da dachte ich mir so, wow. Und das in der U-Bahn. Also you are a badass, dachte ich mir. Und dann hat das eine Kind im Waggon, im Wagen da so ein bisschen gequengelt und so. Und sie war total tiefenentspannt, die Mutter. Und auf einmal fängt ein älterer Herr an, Musik abzuspielen. Und zwar so richtig langsames R&B, ne? So richtig soulmäßig so. Dachte ich mir, ach, das ist ja aber das ist eine gute Idee. Vielleicht, ne? Beruhigt sie sich dann so ein bisschen. Und sie hat sich tatsächlich ein bisschen beruhigt und hat dann so rumgeguckt, wo die Musik herkommt. Dann dachte ich mir, naja, das ist ganz schön laut dafür, dass es aus einem Telefon wahrscheinlich kommt, ne? Dann gucke ich so rüber nochmal genauer. Hat er halt unter seinem Sitz auf der Bank eine riesengroße Box, ja, so ein Ghetto-Blaster-Box mäßig, und hat darüber die Musik abgespielt und hat damit am Ende dann den ganzen Waggon unterhalten. Dachte ich mir, ja, so geht's, ne? Und er war dann total vertieft in seine Musik und in seinen Sound. Und die Kleine war aber dann irgendwie auch beruhigt. Das fand ich dann auch wieder lustig. Das sind dann so Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, er drückt uns jetzt allen seine Musik aufs Ohr. Aber für die Mutter war es gut, weil die Kleine hatte sich beruhigt. Also mein deutsches Mindset in mir ist dann immer gleich so ein bisschen so, ja, also was ist das denn für eine Unverschämtheit, dass der da so ganz laut seine Musik da also abspielt. Das ist ja sowas von rücksichtslos. Und da in diesem Waggon sitzen alle drin und keinen interessiert's. Das ist wieder auch immer so typisch, muss ich sagen. Ja, das ist die New Yorker U-Bahn. Dann kam jetzt in letzter Zeit öfters ein Kommentar auf Instagram oder auch in Fragen, dass New York so teuer geworden ist. Und jetzt wollte ich dieses Thema doch nochmal aufgreifen, weil es mir jetzt so oft untergekommen ist. Und ich weiß, was ihr meint. Ich verstehe das. Ich glaube, viele von euch waren jetzt eben auch hier diesen Sommer. Und man fragt sich, wie geht das alles? Und ich habe darüber schon mal vorher gesprochen, aber ich, ja, hab noch mal jetzt ein bisschen rumrecherchiert. Es ist wirklich so, dass ihr euch immer denken müsst, wir sind in Deutschland wirklich extrem verwöhnt, was Lebensmittelpreise und vor allem Drogerieartikel angeht. Das ist, also, ich weiß das ja ganz anders wieder neu zu schätzen. Das ist hier generell einfach teuer. Es ist einfach so. Es ist alles teurer. Und ihr müsst euch aber wirklich immer klar machen, dass hier die Abgaben weniger sind. Es ist nicht extrem viel weniger, aber es ist definitiv weniger. Der Höchststeuersatz ist 37%. Und ich habe jetzt mal wirklich sehr viel rumrecherchiert. Ich erspare euch jetzt die Details und die ganzen Nummern und Zahlen. Aber grob gesagt ist es halt so, das Durchschnittseinkommen in New York City ist $70.000. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland sind 50.000 Euro. Das ist schon mal der erste Unterschied. Ja? Dann ist es aber so, wenn du in New York, sag ich mal, $70.000 im Jahr verdienst, wohnst du auch nicht in Manhattan. Wenn du in Manhattan wohnst, dann wohnst du in einer Art Sozialwohnung oder eine Wohnung, die Rent Control hat. Das heißt, Rent Control bedeutet, das Wohnhaus ist kontrolliert und es darf nicht über einen gewissen Satz an Miete im Monat darüber hinausgehen. Das ist schon mal das Erste, ja. Ansonsten, wenn du jetzt nicht so viel verdienst, wohnst du natürlich auch weiter draußen. Dann wohnst du irgendwo weiter drin in Brooklyn oder du wohnst in Queens oder in Staten Island oder in der Bronx, ne? Ist ja alles auch New York City. Dort in diesen Nachbarschaften, in diesen Regionen ist natürlich alles viel, viel billiger. Da ist die Miete billiger, da sind die Lebensmittel billiger, alles ist günstiger. Das ist ja wie, wenn du dir vorstellst, ob du jetzt in München arbeitest und wohnst oder ob du in München arbeitest, aber dafür in, weiß ich nicht, Freising wohnst oder in Landsberg oder Landshut, ne? Ich meine, es ist zwar eine Stunde Fahrt dann, aber hier fährst du ja auch mit der U-Bahn eine Stunde teilweise in irgendwelche Nachbarschaften in Queens oder Staten Island. Also so muss man sich das mal ein bisschen vorstellen. Dann ist das nächste, wenn du ungefähr, ich habe mal so einen Zwischenwert genommen, also wie in Deutschland 50.000 Euro Steuerklasse 1, dann bleiben dir 31.500 ungefähr übrig. Ne? Nagelt mich jetzt nicht fest, das hat das Internet ausgespuckt. Gell? In New York City machst du, wenn du 50.000 Dollar verdienst, bekommst du 36.380 raus. Das sind schon mal 5.000 mehr im Jahr. Ne? Da fängt es schon mal an. Weil wir haben hier nicht so viele Abgaben an Sozialleistungen wie in Deutschland auch. Hier sind es nur 6%, die du abgeben musst. Das sind in Deutschland ja viel mehr. Du zahlst hier zum Beispiel auch nicht in eine Rentenkasse ein an sich. Du zahlst halt für Sozialleistungen wie Medicaid später oder Medicare später, also so Grundsozialleistungen zahlst du eben 6%. Aber was hier auch komplett anders ist, ist diese Rentensache. Das habe ich vorher auch nicht so ganz kapiert. Hier ist es so, dass du die meisten, die sich auskennen, legen ihre Rente in den amerikanischen Stock Market. Das heißt, ein Teil deines Einkommens geht in einen Rentenplan, in einen Rentenfonds und den investierst du dann in den amerikanischen, ja, wie sagt man jetzt da dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Stock Market, ja, Aktien halt, also halt in die Wirtschaft halt, ne? Also das ist keine staatliche Sache, sondern du investierst dein Geld in den Markt, in die Wirtschaft und kannst selber überlegen, wo will ich rein investieren, was will ich machen. Das ist alles hier sehr privat geregelt und sehr individuell und du entscheidest, wo du dein Geld so reinlegst. Ne? Das ist aber komplett eigentlich deine Verantwortung. Das Problem ist, glaube ich, dass das halt viele nicht machen, weil sie es auch nicht wissen. Aber das läuft hier eben anders. Der Staat garantiert dir hier keine Rente. Der Staat garantiert dir halt Sozialleistungen, damit du überleben kannst, aber eine Rente zahlt der dir im Endeffekt nicht. Also du kriegst natürlich hier, wenn du jetzt für die Stadt oder für den Staat oder ne, so arbeitest, kriegst du von denen natürlich schon eine Rente, das ist schon klar. Oder wenn du beim Militär bist, deswegen gehen auch viele zum Militär, bekommst du natürlich auch eine Rente. Du kannst praktisch, was hier ganz oft ist, du hast ein Einkommen und wenn du bei einer sehr guten Firma arbeitest, ist es so, dass wenn du im Monat zum Beispiel, im Jahr zum Beispiel 7.000 Dollar insgesamt in deinen Rentenfonds einzahlst, kann es sein, dass dein Arbeitgeber dir dasselbe nochmal drauf gibt. Der gibt dir also auch nochmal 7.000 drauf. Das ist zum Beispiel etwas, was passiert. Und der Unterschied ist natürlich, wenn du 40 Jahre lang selbst in die amerikanische Wirtschaft investiert hast, also in Aktien, in Fonds, dann wächst das doch natürlich ganz anders. Also alles, was du selbst kontrollieren kannst, wächst doch viel größer und viel schneller. Und wenn du das hier bei Zeiten machst und immer schön da was zur Seite legst und investierst, dann ist natürlich über die Zeit von 40 Jahren, da kann die Börse noch so viel hoch und runter gehen, da gibt es einfach einen Zwischenwert, einen Durchschnittswert und der wird natürlich ziemlich gut sein und nach oben gehen. Und was passiert natürlich auch? Mensch, jetzt bin ich ja voll die Finanzexpertin. Du. Was passiert auch? Du tust ja über die Jahre dir mehr anreichern. Also sagen wir mal, im ersten Jahr hast du so und so viel da reingelegt und jetzt ist es so, dass du ja da irgendwie, sag ich mal, 2% Gewinn gemacht hast. Die gehen ja dann in dein eigenes Geldpaketchen rein. dann hast du schon wieder 2% mehr, die für dich arbeiten. Das nächste Jahr machst du 3%, die gehen auch wieder zu dir zurück. Dann hast du schon in den 2 Jahren 5% mehr Geld. Also wisst ihr, was ich meine? Das addiert sich alles über die Zeit halt extrem hoch. Das heißt, wenn man da schlau ist, kann man wirklich später eine super Rente hier haben, die halt nicht, die hat keine Obergrenze. Das ist schon mal die eine Sache, ne? Dann müsst ihr euch auch weiterhin wieder vorstellen, in New York gibt es wahnsinnig viele Menschen, die sehr viel Geld verdienen. Also ich habe mal geguckt, man glaubt, dass 9-10% der Haushalte in New York City mehr als $200.000 im Jahr verdienen. Das hört sich jetzt nicht viel an, 10%, es ist aber auch nicht wenig. Und jetzt habe ich noch eine interessante Zahl für euch, die hat mich auch kurz geschockt. Wie viele Millionäre, glaubt ihr, gibt es in New York City? 340.000. Das ist echt viel. Das ist 4-mal Bamberg, wo ich herkomme. 5-mal vielleicht, wenn man nur die Stadt nimmt. Also das sind schon Zahlen, du Leute. Und davon sind 724, das ist jetzt nicht so viel, haben über 100 Millionen und 58 sind Billionäre. Naja, dann. Aber eben, also ich muss sagen, es ist krass, wie viele Leute einfach eine Million halt haben an Wert. 340.000, das ist schon echt viel. Also alle, die so als Anwälte arbeiten, im medizinischen Bereich, im Tech-Bereich, Google, Facebook, die ganze Nummer, im Finanzbereich, in der Modebranche und so weiter, die machen alle richtig gut Geld. Und das sind auch die Leute, die in Manhattan vorwiegend wohnen oder in reichen Nachbarschaften in Brooklyn. So ist das. Und deswegen, also ich, sag ich mal, versuche auch nicht in teuren Läden einzukaufen, die irgendwie in Manhattan sind, ja. Ich gehe dann zu Ketten natürlich, Whole Foods oder Trader Joe's. Trader Joe's ist super, das ist wie Aldi, aber super Qualität. Und aber umso weiter du eben in diese Nachbarschaften Queens, Brooklyn reingehst, desto günstiger wird die ganze Lebensunterhaltssache natürlich. Das ist doch ganz klar. Und eine weitere Sache zum Beispiel ist auch, dass wenn du Kleidung oder Schuhe kaufen willst hier, dann musst du keine Mehrwertsteuer zahlen bis zu $110. Da ist es ohne Steuer, ohne Mehrwertsteuer. Dann das nächste ist, die Mehrwertsteuer hier in New York City ist 8,87%. Die Hälfte ist New York City Steuer, die andere Hälfte ist vom Bundesstaat New York. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich 8,8% Mehrwertsteuer zahle oder 19% in Deutschland. Das ist ein Unterschied, das ist mehr als das Doppelte. Also das sind alles so Sachen, die natürlich dazu beitragen, trotzdem, ne, ich weiß, was ihr meint, es ist wirklich teuer, aber wie bei euch auch und wie bei uns hier auch, man gibt das Geld halt anders aus, passt mehr auf, ist sparsamer und weiß genau, wo man hin muss, wenn man das und das kaufen will. Oder man geht zum Farmers Market, da ist auch das Gemüse viel, viel billiger als im normalen Laden. Aber hey, wie gesagt, viele Leute verdienen sehr, sehr viel Geld hier. Millionen, also denen ist das wurscht. Also wir haben Bekannte, die zahlen Miete im Meatpacking District und der zahlt im Monat $20.000 Miete. Also sowas gibt's halt hier. Und natürlich gibt es auch viele, denen es schlecht geht. Braucht man gar nicht reden. Also ich weiß, was ihr meint, aber man muss immer so beide Seiten hier sehen, finde ich. Und generell, das habe ich auch schon mal erklärt, ist die soziale Absicherung nicht die schlechteste. Und letztens war auch ein Kommentar, aber es gibt auch so viele Obdachlose und das interessiert keinen. Ja, natürlich, aber auch da, es gibt Homeless Shelters und es gibt Möglichkeiten. Die Frage ist immer, möchte die Person das oder nicht? Ne? Das sind auch immer so Sachen. Also es ist ein anderes System hier, es läuft hier anders und du hast aber viel mehr Möglichkeiten, individuell und selbstständig Geld zu machen. Selbstständigkeit wird wahnsinnig unterstützt. Du kannst hier in 3 Tagen eine LLC gründen. Das ist eine GmbH. Das dauert in Deutschland, glaube ich, ein bisschen länger. Also dir werden hier einfach weniger Steine in den Weg gelegt. Das habe ich euch alles schon mal irgendwie erzählt, aber irgendwie diese Frage kommt so oft und ich glaube, es ist eher ein Schock, wenn man von Deutschland kommt, weil man sieht, wie teuer hier alles ist. Aber die New Yorker, die passen sich einfach an, die sind da, die kriegen es halt irgendwie hin. Also ja, es ist halt einfach so. Und genau, das wollte ich jetzt nur nochmal erklären. Und was ich vielleicht auch noch sagen möchte dazu ist, wenn ihr hier seid als Tourist, seid ihr natürlich in Manhattan unterwegs und in den ganzen Nachbarschaften, die mega teuer sind. Das müsst ihr schon auch immer bedenken. Ja? Also ich wohne nicht da, wo die ganzen Touristen sind und ich gehe dort auch nicht einkaufen. Und ich kaufe mir dort auch nicht ein Sandwich und ich kaufe mir da auch nicht einen Kaffee. Also wenn man hier lebt, weiß man ja, wo man hingeht und als Tourist ist das auch immer, glaube ich, eine andere Wahrnehmung, als wenn du da hier wohnst. Ja. Das ist in London genau dasselbe, das ist in Paris genau dasselbe. Ja, das sind immer, als Tourist hat man andere Blickwinkel. Oder auch Klamotten. Es gibt auch Läden, die sind wirklich total günstig. Ja? Du musst jetzt nicht einen Pulli für $100 kaufen, du kannst auch einen für 20 kaufen. Es gibt hier auch H&M zum Beispiel oder Target. Und das müsst ihr einfach auch immer euch überlegen. Und zu diesem Thema wollte ich noch was sagen. Und zwar muss ich gestehen, mich haben natürlich die Jahre, die ich jetzt hier lebe in den USA, wirklich auch extrem motiviert, inspiriert. Ich sehe natürlich, wie die Amerikaner so ihr Leben bestreiten. Und ich muss sagen, was man da wirklich lernen kann oder was ich für mich für Finanzen gelernt habe, ist, du musst deine Goldstückchen in verschiedenen Körben haben. Also die wenigsten hier, also doch, vielleicht gibt es schon viele, aber das ist jetzt vielleicht wieder zu allgemein, aber was ich einfach für mich hier mitnehme ist, viele haben nicht nur einen Job. Viele haben irgendwie ein Side-Geschäft, ein Side-Projekt oder bauen sich irgendwas auf, wo sie auch Geld verdienen oder haben noch einen Nebenjob oder so. Ne? Ich meine, das haben in Deutschland ja auch viele, dass sie einen festen Job irgendwo haben im Büro und dann noch einen Nebenjob oder was. Aber hier ist es wirklich so, dass dieser selbstständige Spirit einfach so krass ist. Und ich glaube, viele von euch, diese Fragen kommen auch immer so ein bisschen durch, so durch die Blume. Ja, wie kannst du dir das alles leisten? Von was lebst du? Das finde ich immer so lustig, ehrlich gesagt. Weil nur weil ich keinen festangestellten Job habe, heißt es nicht, dass ich ein armer Schlucker bin. Das triggert mich natürlich ganz oft, weil das wieder dieses implementiert, dieses einen alten Glaubenssatz von mir, dieses, wenn man Künstlerin ist, ist man das brotlose Kunst. Das wurde mir auch oft immer in der weiteren Familie, wurde mir das öfters nahegelegt. Aber ich gebe euch jetzt mal ein bisschen Inspiration, okay? Ich sage euch jetzt mal, was zum Beispiel Geldquellen sein könnten für mich, okay? Also, es könnte sein, dass ich früher mal in Deutschland Songtexte geschrieben habe für Musiker und ich bekomme da vielleicht passiv jedes Jahr Ausschüttungen davon. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel Theaterstücke geschrieben habe in Deutschland, wo ich Tantiemen bekomme jeden Monat. Dann könnte es auch sein, dass ich ein Side-Projekt habe, wo ich mit Geld mache. Dann könnte es sein, dass ich zum Beispiel Coachings mache, wo ich Menschen bei bestimmten Themen helfe, weil ich da in der Pandemie eine Ausbildung dazu gemacht habe. Dann könnte es sein, dass ich einen Online-Store habe, wo ich Sachen verkaufe. Dann könnte es sein, dass ich Auftragsarbeiten mache für gewisse künstlerische Schreibprojekte. Also seht ihr, was ich meine? Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man in der kreativen Branche arbeitet, wo man Geld verdient. Und das Coole ist, dass manches auch passiv passiert, weil man irgendwie Urheberrechte hat an irgendwas. Und ich glaube, da dürfen wir für die Zukunft, könnte ich mir jetzt vorstellen, alle mal ein bisschen breiter denken und neu denken. Und das Gute an sowas ist, also ich muss auch gestehen, das ist jetzt nicht nur eine Sache in Amerika, sondern das habe ich vorher schon immer gemacht. Ich wusste, wenn ich jetzt Tänzerin bin, das ist keine Tanzkarriere für ewig. Und ich habe ja auch Schauspiel und Gesang studiert und ich habe mich immer in diesen drei Bereichen immer breit aufgestellt. Ich habe schon Studioarbeit gemacht, wo ich einfach Songs eingesungen habe als Demos, wurde dafür bezahlt. Dann habe ich Tanzshows gemacht, dann habe ich Modenschauen gemacht, dann habe ich Schauspielgigs gemacht. Also ich habe mich immer sehr breit aufgestellt und habe aus verschiedenen Richtungen und aus verschiedenen Quellen Geld generiert. Und das ist, glaube ich, wenn man künstlerisch unterwegs ist, extrem wichtig. Ja, du kannst nicht nur einfach denken, ich gehe nur zu Castings und hoffe, dass irgendwas passiert, weil da kann es sein, dass du lange wartest. Das heißt, das habe ich schon sehr früh kapiert und habe mich dadurch breit aufgestellt. Und in der heutigen Zeit mit dem Internet, mit Social Media, mit dieser ganzen digitalen Welt, kannst du dich halt echt alleine noch breiter aufstellen. Es ist wirklich Wahnsinn. Also du könntest theoretisch ja irgendwie, weiß ich nicht, T-Shirts bedrucken mit irgendwas und einen Online-Store. Jetzt hätte ich es beinahe draus gekriegt. Einen Online-Shop machen. Ja? Guckt doch mal auf Etsy. Guckt mal, wie viel teilweise von Sachen verkauft werden. Und dann rechnet das mal hoch. Und da wisst ihr schon Bescheid. Also, ich bin einfach davon überzeugt, wenn man will, kann man sich immer was nebenbei aufbauen und zusätzlich Geld generieren. Klar, es ist Arbeit, es ist auch Aufwand und ich jongliere auch viele verschiedene Projekte oder habe neue Sachen in der Pipeline, wo ich überhaupt nicht weiß, ob das was wird. Aber ich probiere es halt einfach, weil ich dran glaube. Und ich glaube, das ist sowas, was mich in Amerika extrem inspiriert. Zum Beispiel, ich habe ja eine Freundin, die ist Psychologin. Ja? Habe ich euch schon mal erzählt, die hat ja auch ein Buch geschrieben. Okay, jetzt ist es eben, sie ist Psychologin, die könnte einfach jetzt sagen, oh, ich bin eine Psychologin, ich habe meine Praxis und fertig. Was macht sie? Sie ist dann bei der Today Show als Expertin dabei und gibt dort Tipps und so, ne, in der Morning Show. Dann hat sie ein Buch geschrieben. Dann gibt sie Talks bei Firmen, bei Events. Also wisst ihr, die Amis haben irgendwie es drauf, sich selbst und ihr Wissen zu vermarkten. Das ist einfach krass. Und da kann man echt, finde ich, viel lernen. Und ich finde oft, also ich erwische mich immer mit meinem deutschen Mindset und denke mir, Susi, du brauchst eine Doktorarbeit in diesem Bereich, nur dann kannst du dein Wissen auch weitergeben. So ein Quatsch. Also wir alle haben Erfahrungen, wir alle haben Wissen und das dürfen wir weitergeben und können damit auch Leuten helfen. Also das ist auch so ein bisschen, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber das ist mir jetzt auch egal, das ist so ein bisschen deutsch. Ne? Dann kommt wieder einer daher und sagt, ach, das ist aber das Heilmittelwerbegesetz, damit darf man nicht werben. Ja, dann halt nicht, aber entweder hilft es dir halt oder es hilft dir halt nicht. Du kannst auch warten, bis du einen Therapieplatz irgendwo bekommst. Kannst du auch machen. Oder du kannst dir Selbsthilfe holen beim Heilpraktiker oder sonst wo. Ne? Also das ist so ein bisschen, da sind die Amis manchmal auch ein bisschen krass, manchmal finde ich auch, die verkaufen Wissen oder Coaching, wo ich mir denke, naja, das ist jetzt eher bla bla, das sind die jetzt wieder ein bisschen extrem, aber wir sind ja eh, also fundiert, wir würden nie irgendwie was machen, wo wir keine Ahnung von haben und ich glaube, da darf man wirklich so ein bisschen mal größer denken und das Wissen oder die Erfahrung, die man hat, weiterzugeben und wenn du nur irgendwie im Buch über eine Erfahrung schreibst, die du hattest. Und dann tust du halt auf Amazon selbst veröffentlichen und fertig. Also, warum nicht? Ich glaube und hoffe, dass ich euch ein bisschen inspiriert habe. So, das Thema ist jetzt abgehakt. Jetzt habe ich mich fast ein bisschen in Rage geredet. Aber ja, ich finde es einfach spannend und inspirierend. Dann habe ich ein bisschen Klatsch und Tratsch für euch. Die deutsche Tanzshow Let's Dance ist hier in Amerika, heißt die Dancing with the Stars. Das ist natürlich hier, muss ich sagen, viel professioneller. Die Leute, die professionell die Tänzer sind, sind hier halt absolute Weltklasse. Also ich finde, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und jetzt ist es so, dass bei der aktuellen Staffel jetzt, die ist jetzt hier neu losgegangen, ist dabei als Star Anna Delvey. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Falls ihr Netflix habt, könnt ihr euch mal anschauen, die Serie Inventing Anna. Und zwar geht es darum, das war eine Deutsche, die in die USA nach New York kam und die ganzen reichen Leute hier so ein bisschen um den Finger gewickelt hat, alle ausgenutzt hat und war wirklich so ein Con-Artist, würde man sagen auf Englisch. Also jemand, der wirklich sich ausgegeben hat, als wäre sie superreich und hätte Kohle und sie hatte halt überhaupt gar keine Kohle und hat sich wirklich in der New Yorker High Society rumgetrieben und einfach komplett geblufft. Die Serie ist kurz, es sind glaube ich nur 6 Episoden und es ist wirklich Wahnsinn, wie die das gemacht hat. Das ist wirklich faszinierend. Die ist natürlich auch jetzt irgendwie so halb kriminell im Endeffekt. Und die gute, also die Original Anna, ist noch in den USA, hat aber ihren Aufenthalt zu lange gemacht und ist jetzt in so einem Immigrationsfall drin und hat also am Fußgelenk einen Ankle Monitor, also eine Fußfessel. Weißt du, so ein Band und da ist so ein Kastel dran und das zeigt an, wo du bist. Und du darfst dich also nicht so und so weit aus deiner Umgebung wegbegeben, weil sonst kommt bei der Polizei ein Alarm und dann heißt es, wo geht die hin? Und die hat also sich das jetzt erteilen lassen, dass sie von New York nach L.A. reisen darf und dort bleiben darf, um bei dieser Tanzshow mitzumachen. Und hat auch wirklich immer diese Fußfessel da dran. Ist total absurd irgendwie. Naja, und jetzt gab es schon natürlich ganz viel Kontroverses um sie, dass sie da mitmacht, weil viele Leute halt in Amerika von ihr total angepisst sind, weil sie halt echt alle an der Nase herumgeführt hat und warum sie da jetzt mitmachen darf überhaupt. Und dass es halt andere Leute gibt, die halt auch so eine Fußfessel tragen und so weiter und die dürfen sich halt nicht bewegen und warum darf sie sich jetzt von New York nach L.A. bewegen? Also es ist alles riesen kontrovers. Ich glaube, sie haben sie auch ausgesucht, damit sie gut Presse bekommen, die Show. Also ganz klar. Naja, also jetzt war sie da also dabei. Und ich habe mir schon gedacht, in den ersten 2 Folgen dachte ich mir, Schätzelein, du tust dir da keinen Gefallen. Weil sie war halt super steif, super unsympathisch, hat nicht viel geredet. Also sie kam überhaupt nicht gut rüber. Und ich dachte mir so, wieso nutzt du diese Chance nicht und zeigst dich offen und freundlich und witzig, sodass man irgendwie eine andere Seite von dir sieht? Naja, und dann dachte ich mir noch, pass auf, die wird jetzt ganz schnell als erstes rausgekickt von den Leuten. Weil die kriegen da ja auch so Zahlen, ne, von der Jury, wie gut sie sind. Und dann noch müssen die Leute anrufen oder SMS schicken und dann wird gewählt, wer rausfliegt. Und prompt, hatte ich es vorher gesagt, sie wurde rausgekickt. Weil ich mir gedacht habe, nee, die Leute finden sie einfach nicht cool. Weil sie auch wirklich so arrogant und kühl rüberkam. Ja, also das. Und dann war der Knaller. Also diese Folge jetzt, diese Woche, wo sie rausgeflogen ist, als erste Kandidatin. Wisst ihr, wer übrigens auch noch rausgeflogen ist? Tori Spelling. Kennt ihr die noch? Die war damals bei Beverly Hills 90210, die Donna. Die ist nämlich auch dabei. Ja, die sieht auch aus. Die hat so viel machen lassen in ihrem Gesicht. Also es sieht auch irgendwie ein bisschen seltsam aus. Aber gut, die ist leider auch rausgeflogen. Aber also Anna Delvey ist rausgeflogen und dann wurde sie gefragt, was nimmst du von dieser Erfahrung hier mit? Und dann sagt sie halt so knallhart, nichts. Und selbst die Moderatorin war so, okay, gut, dann wissen wir das jetzt auch. Also alle waren so völlig so, was? Und es ist halt auch so krass, weil man sich denkt, das ist so arrogant auch ihrem Tanzpartner gegenüber und der ganzen Crew und der Show. Das ist echt sowas von überheblich arrogant. Und was ist natürlich passiert? Am nächsten Tag auf Social Media ging es voll ab. Und alle haben nur über sie abgelästert. Ich meine, es tut mir auch leid für sie, aber wirklich, sie tut sich keinen Gefallen, so wie sie sich gibt. Und das ist auch... Der Tänzer, der professionelle Tänzer, der mit ihr also getanzt hat, das ist ihm sein erstes Jahr als Pro in der Show. Der war früher immer so eher in der Gruppe, im Ensemble. Und weißt du, der hat jetzt so die Chance, ist endlich Pro, hat seine eigene Kandidatin, hat sein Herz da reingegeben. Und sie als Partnerin sagt halt einfach nur, ich nehme hier nichts mit. Also 2 Wochen Proben, sie nimmt nichts mit. Also das war jetzt so eine riesige Sache diese Woche im Klatsch und Tratsch, weil halt die Leute einfach sagen, also sie ist einfach so arrogant, das ist nicht mehr feierlich. Naja, also das fand ich sehr lustig. Ja, hat sie sich keinen Gefallen damit getan. Und dann, was hier auch die Woche los ist, ist bei der UN, bei den Vereinten Nationen, ist die Generalversammlung. Das ist auch immer so eine Sache. Also da ist um die UN rum, die ist ja auf der Ostseite von Midtown, das UN-Gebäude. Also alles da drumherum ist voll mit großen schwarzen SUVs, mit Leuten in Anzügen, mit Knöpfchen im Ohr. Also es geht ab, es ist abgeschlossen, es ist wie in so einem Hollywood-Film, finde ich immer. Und dann in der Nähe steht auch so krasse NYPD-Wägen, also so New Yorker Polizeiwägen, also hier Explosion Truck und also alle Bomb Squad und so. Also du denkst echt, das ist so Stirb langsam. Es geht so ab, das ist wirklich irgendwie manchmal abgefahren. Aber klar, da kommt natürlich die Weltpolitiker zusammen und da ist natürlich Sicherheit gefragt. Das finde ich immer ein interessantes Erlebnis. Ja, und das andere, was diese Woche passiert ist, ja, der Bürgermeister von New York kriegt jetzt kriminelle Anklagen, weil er angeblich... wie sagt man denn, Bribery, also Gelder angenommen hat. Also und zwar anscheinend viel mit der Türkei. Er hat angeblich Geld genommen, um zum Beispiel das türkische Konsulat wollte ein Gebäude bauen und da hat er dann dafür gesorgt, dass also die gewisse Feuervorschriften mussten nicht eingehalten werden und die Höhe des Gebäudes wurde so ein bisschen justiert. Also lauter so Sachen. Also er hat, Bestechungsgelder, jetzt habe ich's, hat er angenommen. Einige Leute aus seinem Regierungsumfeld haben jetzt auch schon die letzten Wochen ihr Amt niedergelegt und jetzt ist also er dran. Dem gehen sie jetzt ran. Ich weiß es langsam manchmal gar nicht mehr, was, wie, wo. Ja, also, ich glaube, wer heutzutage Schmuh treibt, das fällt halt alles viel schneller auf. Ich weiß nicht, ob sie ihm auch ein bisschen hinterher sind, aus irgendwelchen anderen Gründen, die man natürlich wieder nicht weiß. Aber Fakt ist, wenn er also jetzt rausgekickt wird, kommt eine Nachfolgerin oder Nachfolger, also sein Vize, und dann wird wohl Neuwahlen anstehen. Und was man wissen muss, ist, es ist so ein bisschen so eine kontroverse Sache. Also der Adams, der Bürgermeister von New York, ist ein Ex-Cop. Also er ist sehr eng mit der Polizei und so. Und er war auch jetzt ziemlich tough, was so Kriminalität und so angeht. Ich weiß nicht, ob das manchen Leuten so gefallen hat, weil es gibt ja auch viele, die sehr progressiv links sind und die eher möchten, dass das halt nicht so... alles so Kleindelikte verfolgt werden. Das hatten wir schon mal besprochen mit San Francisco, dass es da gerade ganz schlimm ist mit Kleindelikten, dass die nicht verfolgt werden und dass da halt Plünderungen in großen Kaufhäusern und so weiter stattfinden. Und ich glaube, auch was ich so gelernt habe, in New York brauchst du einen richtig, richtig toughen Bürgermeister. Und ich meine, Giuliani, wissen wir alle, der Trump-Anwalt ist, das ist auch so ein Schlingel. Aber man muss immer sagen, damals, als er Bürgermeister war in Manhattan, war er extrem tough. Und es heißt immer, he cleaned up New York City. Also er hat New York aufgeräumt. Und man muss hier richtig tough sein, glaube ich. Weil sonst wird das hier zum Wilden Westen. Es ist einfach so. Es sind wahnsinnig viele Menschen auf engem Raum. Es muss irgendwie tough sein. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, weil dann wird eine Wahl anstehen und es kann ja sein, dass diese Wahl dann schon so ein bisschen dann, ne, eine Richtung anzeigt, wie das alles so hier wird. Also das ist jetzt ein Riesending hier in New York. Ja, ich bin mal gespannt. Er will selbst nicht das Amt niederlegen, aber mei, wenn das so weitergeht, dann wird ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Naja. Mal gucken also, was das noch so bringt. Und dann habe ich noch einen Serientipp für euch. Wenn ihr Lust habt auf New Yorker Immobilien, der Mike und ich, wir schauen uns gerade an Owning Manhattan auf Netflix. Das ist ein Immobilienbroker, der ist auch ganz witzig. Der war auch schon mal in der früheren Show dabei und der hat jetzt seine eigene Show und seine eigene Firma für Immobilien. Das ist natürlich ein bisschen Reality-TV. Da sind natürlich verschiedene Leute, die natürlich dann wieder streiten und Drama und so weiter. Aber ich glaube übrigens, der Mike, der mag das, dem gefällt so ein bisschen Reality-Kitsch. Das finde ich ja lustig. Mich nervt es manchmal ein bisschen, aber... Das Lustige ist, also was uns gefällt an dieser Show ist, man sieht so krasse Apartments und was die kosten und wie die ausgestattet sind, das ist wirklich richtig cool. Also das macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Es ist wirklich manchmal abgefahren. Also das kann ich euch wirklich empfehlen, Owning Manhattan auf Netflix. Und jetzt habe ich noch ein bisschen New York City Mindset für euch. So ein paar Sachen, die mich ein bisschen beschäftigt haben, die ich interessant fand und dachte, ich teile die jetzt mal mit euch. Also einmal ist es ja so, dass der Mike, das habe ich euch, glaube ich, erzählt, samstags jetzt immer geradelt ist, meistens auch den ganzen Tag. Und ich war halt dann auch alleine und so, was ich natürlich nicht so toll finde. Aber wir haben einen Deal. Jedes Mal, wenn er den ganzen Tag Fahrrad fahren geht, kriege ich eine Date Night. Also, happy wife, happy life, habe ich euch schon erzählt. Und wir haben uns jetzt letztens darüber unterhalten und jetzt kommt ein Beziehungstipp von mir. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Beziehungen dem anderen Freiraum lassen. Dass wir den anderen Raum geben für seine Hobbys, für seine Leidenschaft, weil wenn das ausgelebt wird, tut es auch der Beziehung gut. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, du gehst jeden Samstag Radfahren und wir haben eh nicht viel Zeit zusammen, du arbeitest eh so viel und überhaupt, dann bist du abends auch manchmal noch unterwegs mit Klienten und bei Essen und so und dann, naja, und na so. Das ist total einfach für mich. Also das ist, ne, easy. Aber es ist für mich schwieriger zu sagen, hey, ich gebe dir deinen Raum, ich weiß, das tut dir gut, das ist dein Hobby und ich weiß aber, ich habe mehr davon am Ende und der Mike hat auch mehr davon am Ende, weil wenn er sich körperlich austobt, seinen Kopf freikriegt, indem er Fahrrad fährt, indem er unterwegs ist, er hat dort Bekanntschaften mit anderen, er quatscht mit denen, er hat eine gute Zeit, dann weiß ich, dass er durch die Woche in der Arbeit besser durchkommt, dass er ausgeglichener ist und mit Stress besser umgehen kann, weil er das alles so abgegeben hat am Wochenende beim Fahrradfahren, die Stressenergie. Und ich weiß auch, dass er in meiner Ehe lockerer, flockiger ist, weil er dann auch nicht so angespannt ist. Und das ist mir am Ende mehr wert als die paar Stunden am Samstag, die wir zusammen verbringen können. Also ich glaube, was ich festgestellt habe, man muss manchmal überlegen, wo ist auch der Benefit dahinter. Und das ist genauso, dass ich mir ja auch meine Freiräume nehme, ja? Auch wenn ich mal dann alleine nach Deutschland geflogen bin für Am Anfang unserer Beziehung war ich manchmal 3,5 Wochen, 4 Wochen in Deutschland und er war alleine hier. Also das war auch nicht einfach, aber es war wichtig, dass ich meine Jobs mache, dass ich mein eigenes Geld habe, dass ich meine Freunde sehe, meine Familie sehe und er wusste, das hat am Ende, ist es wichtiger, als mich da zurückzuhalten. Und ich glaube, das ist nochmal eine interessante Sache, die man sich nochmal so überlegen kann. Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, dem anderen Freiräume zu geben, aber ich glaube, das ist am Ende für viele Bereiche im Leben die bessere Wahl. Ich sage jetzt aber nicht, dass es einfach ist, gell? Also ich muss mich manchmal auch zusammenreißen, dass ich dann keinen Kommentar abgebe. So, ja, jetzt geht's schon wieder Fahrradfahren. Dann denke ich mir, nein, Susi, sei ruhig. Und ich nutze den Samstag jetzt oft für mich. Ich gehe dann auch ins Fitnessstudio oder ich mache irgendwas, was mir Spaß macht oder ich lese ein Buch oder ich mache einen Kurs oder ich mache halt dann auch mein eigenes Ding und habe Zeit wirklich für mich. Und so sehe ich das jetzt. Das wollte ich euch irgendwie als Inspiration mitgeben. Und dann ist mir noch was anderes untergekommen, das ich auch super spannend finde. Also ich mache gerade so einen Workshop mit der Ariane, die war ja bei uns schon mal im Podcast bezüglich Journaling. Und da kam was auf, das hat mir jetzt total geholfen. Also wie ihr wisst, habe ich ja manchmal Probleme mit blöden Kommentaren auf Instagram. Also ich bin ja schon viel besser geworden. Aber da war ja schon öfters Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht wahr. Und jetzt habe ich mal angefangen, Kommentare, die mich triggern, aufzuschreiben und dann zu überlegen, was liegt da für mich drunter, warum triggert mich das so schlimm? Weil es ist nicht normal. Manche Sachen, die tut man einfach so, weißt du, so abstreifen, so ja, ist mir wurscht und andere, da reg ich mich so auf. Und das bedeutet ja, da liegt was drunter. Also, jetzt habe ich zum Beispiel, jetzt hole ich es mal raus. Also, ich habe hier eine Liste, wo ich Kommentare aufschreibe. Zum Beispiel ein Kommentar, also da war so dahinter nach dem Motto, ja, du redest ja total Schwachsinn, denk doch mal nach. Ne? Also so in der Art. Und wenn sowas kommt, dann triggert das mich total. Und was liegt da aber drunter, habe ich festgestellt. Darunter liegt der Glaubenssatz, ich bin dumm, ich bin keine Akademikerin, ich checke es nicht, ich bin ja nur eine Künstlerin. Das wird bei mir angetriggert. Und dass ich zum Beispiel halt eher so emotionale Intelligenz habe, so ein bisschen nerdy bin und so, ne? So. Und wenn ich praktisch die Rückmeldung bekomme, in irgendeiner Art, das ist doch Schwachsinn, das ist dumm, wieso checkst du das nicht, das ist ein Quatsch, oder auch so Klugscheißer-Kommentare, boah, die triggern mich auch so schlimm, Klugscheißer-Kommentare, boah, da hatte ich jetzt auch so ein paar, da werde ich richtig sauer. Und das triggert aber auch, unterschwellig triggert das die Wunde in mir aus meinen Teenagerjahren. Du musst studieren, du musst Akademikerin sein, sonst wirst du nichts. Das haben nicht meine Eltern gesagt, sondern andere Leute. Und dass ich halt immer so ein bisschen ein Problem damit hatte, als Schauspielerin, als Künstlerin, das ist ja brotlose Kunst, davon kann man nicht leben. Das ist eine alte Wunde und die wird aber spannenderweise auf so banalen Wegen dann angetriggert. Und das habe ich ewig nicht kapiert. Und das fand ich spannend. Also wenn zum Beispiel auch bei dir jetzt eine Arbeitskollegin oder irgendjemand aus der Familie einen gewissen Satz sagt, der dich total innerlich aufregt und du kannst es auch nicht loslassen, dann schreib das auf und überlege dir, was liegt da eigentlich drunter. Weil es beschäftigt dich nur, wenn da was drunter liegt. Und dann gab es auch ein gutes Video diese Woche darüber und das hat mich dann nochmal daran erinnert. Also wenn du länger als 15 Sekunden über etwas nachdenkst, ja, dann liegt da was drunter. Dann musst du gucken, was das ist. Es ist mir auch passiert diese Woche in einem Business Call, der hat mich so schlimm getriggert, dieser Call, weil da auch Sätze gefallen sind, die mich enttäuscht haben, die mich verletzt haben. Ich bin sofort in die Rechtfertigung gegangen, wo ich gedacht habe, was machst du denn? Und ich habe dann überlegt, ja, und was halt drunter liegt, ist genau diese Wunde, ich bin inkompetent, ich weiß nicht genug darüber, ja. Und so, ja, so kriegen wir immer schöne kleine Dartpfeilchen in unsere Richtung und dann können wir uns überlegen, was machen wir nicht damit. Und das wollte ich dir auch nochmal als Tipp mitgeben, weil das, also mir macht es dann einfacher, wenn ich wieder irgendwelche blöden Sätze oder Kommentare höre, irgendwann erkennt man da so ein Muster und weiß, ach ja genau, das triggert mich jetzt, weil das ist ja die und die Wunde. Genau, so war es. Ich finde, das ist einfacher, dann damit umzugehen und man kann sich dann auch, wenn man Lust hat und es loshaben will, halt diese alten Glaubenssätze, Glaubensmuster halt angucken. Woher kommen die? Ist das wirklich meins? Und solche Sachen. Aber das ist natürlich dann ein größeres Thema. Aber ich fand das irgendwie interessant, ja, weil es mich einfach dann so ärgert, dass ich manche Sachen nicht einfach gehen lassen kann, dass ich da immer wieder drauf rumkau, wie so ein Kaugummi. Mei, Wahnsinn. Ja, das wollte ich euch nochmal mitgeben. So, jetzt haben wir es aber für heute. Jetzt wünsche ich euch eine ganz tolle Herbstzeit. Im Oktober habe ich 2 Gäste. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, dann sage ich jetzt mal ciao, ciao aus Brooklyn.